Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Minus 5,3%. Die Schweizer Börse verliert massiv. Keine gute Idee. Der Vorschlag eines Alkoholverbotes nach 21 Uhr wird mehrheitlich abgelehnt. Politik mit Hunger. Die UNO kritisiert die israelische Blockade des Gazastreifens. Hypothekenkrise und die Folgen. Großbritannien rettet eine Bank mit 50 Milliarden Franken Staatsanleihen. Hypothekenkrise und andere Folgen. Auch chinesische Staatsbanken machen sich auf Milliardenabschreiber gefasst. Und ein Schweizer Vogelnest mitten in Peking. Das aus der Rubrik Film. Echo der Zeit, der Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Roger Brendlin.
Die Aktienmärkte in Asien und in Europa haben zum Auftakt der Woche starke Verluste verzeichnet. Der japanische Nikkei-Index fiel auf den tiefsten Stand seit Herbst 2005. Die europäischen Handelsplätze folgten den schlechten Vorgaben der asiatischen Börsen und auch die Schweizer Börse erlebte einen turbulenten Handelstag. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Es war noch kein schwarzer Montag, aber ein herber Rückschlag, vergleicht man die heutigen Kursverluste an den asiatischen und europäischen Aktienmärkten mit dem Börsencrash Ende der 80er Jahre. An einem Handelstag verlor damals die Börse mehr als 20% ihres Wertes. Zu Beginn der Handelswoche 4 lagen die Kursverluste zwischen 5 und 8%. Der Abwärtstrend der letzten Wochen beschleunigte sich damit weiter. Vor allem Aktien der Finanzbranche, also von Banken und Versicherungen, tauchten tief. Ausgelöst wurde die scharfe Kurskorrektur durch neue Sorgen über den ungewissen Zustand der US-Konjunktur und wegen der internationalen Auswirkungen der amerikanischen Immobilien- und Kreditkrise. An der Schweizer Börse verloren vor allem die Aktien des Rückversicherers Swiss Re mit Kursverlusten von rund 9%, gefolgt von anderen Versicherungsgesellschaften und den beiden Großbanken Credit Suisse und UBS. In Frankfurt sackte der deutsche Aktienindex DAX um mehr als 6% ab. Auch hier verkauften Anleger vor allem Finanztitel. Verluste gab es auch in London und Paris. Einzige Ausnahme die New Yorker Börse. Sie war wegen eines Feiertags geschlossen.
Soweit Charles Liebherr und zur Vervollständigung der Börsendaten hier noch die Devisenkurse, mitgeteilt von Reuters. Der Euro wird zu 1.6021 gehandelt, der Dollar zu 1.1096. Die Schweizer Grossbank Credit Suisse will in London im Investmentbankbereich rund 150 Stellen streichen. Eine Sprecherin der Bank in London begründete die Pläne mit den gegenwärtigen Marktbedingungen und damit, dass die erwartete Kundennachfrage auch mit weniger Kräften bedient werden könne. In anderen Bereichen, in denen Wachstum zu erwarten sei, werde die Credit Suisse dagegen investieren, sagte die Sprecherin weiter. Bundespräsident Pascal Gouchbain übt scharfe Kritik an seinem ehemaligen Bundesratskollegen Christoph Blocher. An einer internationalen Medienkonferenz in Genf sagte Gouchbain, Blochers Reden seien nach seiner Abwahl immer mehr von Bitterkeit geprägt. Der Bundespräsident bezog sich auch auf die Blocher-Rede an der SVP-Albis-Gürtli-Tagung. In dieser hatte Blocher gefordert, dass die Erweiterung der Personenfreizügigkeit mit der EU nur akzeptiert werden dürfe, falls die EU ihre Haltung im Steuerstreit aufgebe. Gouchbain erklärte nun heute, es sei bedauerlich, dass der ehemalige Justizminister diese beiden unterschiedlichen Dossiers zu verknüpfen suche. Der neue Direktor der Cinémathèque Suisse des Schweizer Filmarchivs in Lausanne heißt nun doch Vinzenz Hediger. Am Vormittag hatte der 38-Jährige angekündigt, er verzichte aus gesundheitlichen Gründen auf den Chefposten. Am späten Nachmittag dann gab der Stiftungsratspräsident der Cinémathèque bekannt, dass sich Hediger umentschieden habe und die Stelle nun doch antrete. Das Schweizer Filmarchiv setzt große Erwartungen in Hediger. Dieser habe weitreichende Pläne. Die geplanten Maßnahmen des Bundes gegen den Alkoholkonsum kommen in der Vernehmlassung mehrheitlich schlecht an. Beim Jugendschutz erkennen die Kritiker zwar Handlungsbedarf, fordern aber vor allem eine bessere Durchsetzung des geltenden Rechts. Auf die ganze Bevölkerung wollen die Gegner das Programm nicht ausdehnen. Das Programm des Bundes sieht unter anderem vor, den Verkauf alkoholischer Getränke zwischen 9 Uhr abends und 7 Uhr morgens ganz zu verbieten. Damit sollte der problematische Alkoholkonsum und besonders das Rauschtrinken bei Jugendlichen reduziert werden. In der Schweiz hat die Zahl der Anzeigen wegen Verstößen gegen die Rassismusstrafnorm stark zugenommen. Gemäß einer Zusammenstellung der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus wurden 2006 49 Fälle zur Anzeige gebracht, so viele wie noch nie zuvor. Knapp die Hälfte der Anzeigen wurde ohne Strafverfahren erledigt, in 24 Fällen kam es aber zu einer rechtskräftigen Verurteilung. Seit Inkrafttreten der Rassismusstrafnorm vor 13 Jahren gab es über 350 Anzeigen wegen Rassismus. Ein Strafverfahren wurde bei rund der Hälfte der Fälle eröffnet. Der spanische Sozialist Luis María de Puig ist der neue Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Er werde sich für ein Europa der Bürger einsetzen, sagte der 62-Jährige aus Katalonien nach seiner Wahl in Straßburg. De Puig war der einzige Kandidat, nachdem sich der umstrittene Bewerber aus Russland, Michail Margelov, zurückgezogen hatte. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats tritt viermal jährlich zusammen und berät unter anderem über die Einhaltung der Menschenrechte in den Mitgliedsländern. In Serbien ist die erste Runde der Präsidentenwahl fair verlaufen. Diese Bilanz hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE, gezogen. Serbien habe erneut gezeigt, dass es demokratische Wahlen abhalten könne, sagte der Chef des Wahlbeobachterteams der OSZE. Gewonnen hat die erste Runde der Präsidentenwahl der Nationalist Tomislav Nikolic. Auf ihn entfielen knapp 40% der Stimmen, 4% mehr als auf Amtsinhaber Boris Tadic. Die Stichwahl findet am 3. Februar statt. Wegen der israelischen Blockade des Gazastreifens droht dort schon bald eine Lebensmittelknappheit. Darauf hat heute das UNO-Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge im Nahen Osten hingewiesen. Von dessen Lebensmittelhilfen sind im Gazastreifen knapp 900.000 Palästinenser abhängig. Laut dem Hilfswerk würden die in Gaza gelagerten Vorräte zwar noch bis zu 2 Monate reichen, aber durch die Blockade gingen die Treibstoffe und die Plastiksäcke aus, die zur Verteilung nötig seien. Wegen Treibstoffknappheit ist bereits das einzige Kraftwerk im Gazastreifen abgeschaltet worden. Der Kanton Graubünden ist vor rund einer halben Stunde von einem Erdbeben erschüttert worden. Dieses hatte die Stärke 4,0. Das Epizentrum lag im Raum Thusis, wie der Schweizerische Erdbebendienst mitteilte. Über Schäden ist bislang nichts bekannt. Bei dieser Stärke ist aber auch nicht mit solchen zu rechnen.
Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News, die weiteren Themen. Minus 4, 5, 6%. Die Börsen bewegen sich südwärts. Dünnhäutige Anleger stoßen ab, was das Zeug hält. Staatsobligationen für 50 Milliarden, das Rezept zur Sanierung von Northern Rock. Hypothekenkrise, auf Englisch. Abschreiber wie bei allen anderen auch. Auch die Bank des kommunistischen China macht einen Taucher. Hypothekenkrise, auf Chinesisch. Diesel weg, Strom ab, die israelische Blockade gegen Gaza. Selber schuld, sagt Olmert. Wasser vom Norden in den Süden, Wasser vom Süden in den Norden. Im dürren Spanien wird H2O ein großes Wahlkampfthema. Ein Bau wie ein Vogelnest, der Film über die Erschaffer des Pekinger Olympiastadions, Herzog Weiwei de Meuron. Und im Dossier, Russland hat viel Gas und viel Geld, aber kein Geld, um Gas nach Mykolaiv zu bringen. Reportage über Alltägliches im Westen Russlands. Echo der Zeit. Die Stimmung an den internationalen Aktienbörsen ist schon länger schlecht. Dass die Kurse aber derart massiv einbrechen, wie das heute der Fall war, übersteigt das normale Auf und Ab an den Börsen bei weitem. Nach schlechten Vorgaben aus Asien sind die Aktienkurse auch in Europa ins Rutschen geraten. Vor allem Bank- und Versicherungsaktien verzeichneten massive Kursverluste. Der Handel hat sich am Nachmittag zwar etwas beruhigt, am Ende stehen aber alle wichtigen Börsen tief im Minus. Und bei den Börsianern herrscht Ratlosigkeit. Evelyn Kobler.
So groß waren die Verluste auf den Aktienmärkten letztmals nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Claude Zehn, der Analyst der Zürcher Kantonalbank ZKB, spricht gar von einem schwarzen Montag.
Das ist sicher ein schwarzer Montag, nicht nur für die Schweizer Börse, sondern auch ganz Europa. Wir sehen noch stärkere Verluste beispielsweise beim DAX, der war zeitweise schon 7% im Minus. Einzelne Werte sinken 10% und mehr. Also es ist ganz bestimmt ein schwarzer Montag an der Schweizer Börse. Ja.
Die Investoren sind nervös. Sie scheinen das Vertrauen in Aktien zu verlieren und haben ihre Papiere heute zeitweise fast panikartig verkauft. Sie fürchten immer mehr um ihr Geld. Christian Gattiker von der Bank Julius Baer beschreibt die Stimmung im Aktienhandel so.
Ja, im Moment sehen wir erste Anzeichen einer Kapitulation, sprich, dass die Anleger das Handtuch werfen und sich fluchtartig aus den Aktien verabschieden.
Die happigen Verluste auf den Aktienmärkten begannen in Asien. Am Morgen übertrug sich dann die schlechte Stimmung auf Europa. Schuld ist die Finanzkrise. Sie zieht immer weitere Kreise. Urs Brunner von der Bank Rahn und Bodmer.
Ja, wir hatten in den letzten Tagen eigentlich einen Strom schlechter Nachrichten, der nicht abgerissen ist. Und das hat sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht.
Gute Nachrichten sind vorläufig kaum zu erwarten. Der Strom an schlechten Nachrichten dagegen dürfte anhalten. Experten gehen davon aus, dass die Banken weitere Milliardenbeträge aus ihren Büchern streichen müssen. Zudem sind Gerüchte aufgekommen, dass auch Kreditversicherer in Zahlungsschwierigkeiten kommen könnten. Kreditversicherer springen in die Bresche, wenn ihre Kunden Kredite nicht selber zurückzahlen können. Wann die Börsenbest überstanden sein wird, darüber sind sich die Experten nicht einig. Urs Brunner von Rahn und Bodmer zum Beispiel geht davon aus, dass die Aktienmärkte ihren Tiefpunkt noch nicht erreicht haben.
Die Erfahrung zeigt einfach immer wieder, dass der Tiefpunkt eigentlich des Marktes erst nach dem Eintreffen der allerschlimmsten Nachrichten erreicht ist. Das heißt, wenn dann die schlechten Unternehmensnachrichten wirklich auf dem Tisch liegen, sagen wir im zweiten oder dritten Quartal, ist das Schlimmste sicher überstanden.
Optimistischer gibt sich Claude Zehnder von der ZKB.
Ich muss ehrlich sagen, solche Tage wie heute, glaube ich, sind in der Regel ein Signal, dass es eben bald der Boden erreicht ist. Es ist immer schwierig zu sagen, wann, aber ich würde meinen, wir sind nahe an einem Boden und es ist jederzeit einmal möglich, dass wir so Zwischenerholungen sehen.
In welche Richtung sich die Aktienkurse weiter bewegen werden, hängt vor allem von den US-Börsen ab. Wegen eines Feiertages wird die Wall Street erst morgen Nachmittag in die neue Woche starten. Fest steht, dass die Kursschwankungen der Aktien vorerst groß bleiben werden. Starke Nerven sind also gefragt.
Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Wir bleiben beim Stichwort Krise. Die britische Regierung will oder muss die Hypothekenbank Northern Rock retten. Weiterhin. Die Northern Rock ist eine Bank, die vor leeren Kassen sitzt, und zwar, weil sie ihre Hypotheken mit sehr riskanten Deals finanziert hat, was sich jetzt im Gefolge der US-Kreditkrise rächt. Die Regierung hat sich die Rettung von Northern Rock schon sehr viel kosten lassen. Umgerechnet über 50 Milliarden Franken hat die Bank of England der Northern Rock leihen müssen. Jetzt hat die Rettungsaktion noch weitergeführt werden müssen. Martin Aliot ist unser Großbritannien-Korrespondent. Ich fragte ihn, wie muss ich mir als Laie diesen neuen Rettungsplan vorstellen?
Sie müssen sich vorstellen, dass diese Darlehen eben in der Höhe von über 50 Milliarden Franken von Seiten der britischen Zentralbank, der Bank of England, an Northern Rock verwandelt werden in sogenannte Bonds, in Obligationen, die erneut am Markt an Finanzhäuser und dergleichen verkauft werden. Diese Papiere genießen aber eine Staatsgarantie, sind also kaum zu unterscheiden von britischen Staatsanleihen und werden daher einen relativ tiefen Zinssatz haben. Die Bank ist zuversichtlich, dass sie diese Papiere verkaufen kann wegen der Staatsgarantie.
Heißt das unter dem Strich nicht einfach, dass die Firma zwar privat bleibt, aber dass die Verluste verstaatlicht werden?
Ganz sicher wird das Risiko dieser ganzen Operation und dieser Bank verstaatlicht. Als erstes erhält die Bank of England, also der Steuerzahler, sein Geld mal zurück. Aber wenn beispielsweise die Liegenschaftspreise in Großbritannien so richtig auf Talfahrt gehen, trägt der Staat die Verluste mit im Falle eines Bankrotts mit dieser ganzen Obligationenanleihe, also in der vollen Höhe von rund 50 Milliarden Franken.
Und diese ganzen teuren Konsequenzen, möglichen Konsequenzen, werden ja alle ins Auge gefasst, damit Northern Rock nicht etwa selbstständig bleibt, sondern dass wenigstens jemand Northern Rock übernimmt und weiterführt.
Genau. Und da gibt es schon seit Monaten zwei private Konsortien. Eines unter dem schillernden Unternehmer Richard Branson, der seine winzige Bank Virgin Money als neues Vehikel anbietet. Und das andere Konsortium unter der Leitung von Luckmann Arnold, einem ehemaligen Präsidenten der Konzernleitung der UBS, die ebenfalls interessiert daran sind, Northern Rock zu übernehmen. Dass die seit Monaten nicht in der Lage waren, das nötige Kapital zusammenzukratzen, zeigt uns, dass dieses Modell nicht funktioniert hat. Und deshalb ist der britische Schatzkanzler heute aufgestanden und hat gesagt, gut, dann werden wir, der Staat, der stille Teilhaber dieser neu privatisierten Northern Rock Bank.
Wie reagiert jetzt die Börse ausgerechnet an einem Tag, wo alles auf Talfahrt geht?
Sehr, sehr optimistisch. Der Kurs von Northern Rock, der Aktienkurs, der zeitweise bis zu 95% von seinem Höchststand heruntergekommen war, hat sich heute fast verdoppelt, wenn auch zugegebenermaßen auf tiefem Niveau. Und das heißt, dass der Markt der Meinung ist, dass die beiden anderen Szenarien, nämlich die Verstaatlichung oder der Konkurs von Northern Rock, höchst unwahrscheinlich geworden sind, seit sich der Staat so reinhängt.
Stichwort Verstaatlichung oder Konkurs. Weshalb hat man die Bank nicht einfach in Konkurs gehen lassen?
Die Bank beschäftigt 6.000 bis 7.000 Mitarbeiter allesamt oder praktisch alle im englischen Nordosten in ausschließlich von der Labour-Partei kontrollierten Wahlkreisen. Das wäre ein Desaster für Labour gewesen, aber man darf sich volkswirtschaftlich durchaus fragen, ob das nicht der sauberere und auch weniger riskante Weg gewesen wäre.
Und wenn man sich den nicht glaubt leisten zu können, weshalb nicht das umgekehrt? Also wenn der Staat schon ein dermaßen riesiges Risiko eingeht mit 50 Milliarden, wieso nicht gleich verstaatlichen?
Das wäre dem Ruf von Premierminister Gordon Brown, der ja 10 Jahre lang scheinbar unfehlbarer Finanzminister war im Vereinigten Königreich, nicht zuträglich gewesen und hätte wohl Erinnerungen an die Labour-Partei in den 70er Jahren geweckt, als Verstaatlichungen nicht immer von ökonomischem Sachverstand zeugten.
Erläuterungen von Martin Aliot. Die Angst vor einer Rezession in den USA hat zum Wochenauftakt auch den Aktienmärkten in Fernost erheblich zugesetzt. Wir haben es schon davon gehabt. Die drei wichtigsten Kennzahlen in Japan, Südkorea und Hongkong fielen heute alle um etwa 3%. Auch China, offiziell noch immer ein kommunistischer Staat, ist gegen die Folgen der US-Hypothekenkrise nicht immun. Die Bank of China, eine der 4 größten chinesischen Staatsbanken, wird vermutlich Abschreibungen von mehreren Milliarden Dollar vornehmen müssen. Auch die. Die Überwachungsfunktionäre sind jedenfalls besorgt. Aus Peking Peter Achten.
Offiziell ist zwar noch nichts, doch in Banken und Regierungskreisen in Peking und Shanghai wird es bereits als Tatsache gehandelt. Die renommierte Staatsbank Bank of China wird für das 4. Quartal des vergangenen Jahres vermutlich einen happigen Abschreiber in Milliardenhöhe machen müssen. Ob die Bank of China dann fürs ganze Jahr noch einen Gewinn erzielen wird, ist höchst ungewiss. Viele Experten rechnen sogar mit einem Verlust. Kein Wunder deshalb, dass bei der heutigen generellen Talfahrt der Börsen in Hongkong und Shanghai die Bank of China 6,4% absackte. Die Nachricht über die Verwicklung der Bank of China in die amerikanische Subprime-Krise kam aus Hongkong. Die renommierte Tageszeitung South China Morning Post schrieb heute Morgen, dass die Bank of China Ende September auf einem Subprime-Portfolio von fast 8 Milliarden Dollar saß. Auch 2 weitere große Staatsbanken sind mit je etwas über 1 Milliarde Dollar in die Subprime-Krise verstrickt. Die Bank of China hält sich bedeckt, nimmt offiziell nicht Stellung und verweist auf die Bekanntgabe der Ergebnisse Ende April. Gegenüber Radio DRS allerdings haben in Bankenkreisen verschiedene Quellen den Sachverhalt im Großen und Ganzen bestätigt. Es ist auch kein Geheimnis, dass mehrere Stellen der Zentralregierung seit Monaten versuchen, die Auswirkungen der Subprime-Krise auf China zu prüfen. Bislang galt in diesen Kreisen die feste Überzeugung, dass China von solchen Erschütterungen von jenseits des Pazifiks weitgehend isoliert sei. Die Zeitung China Business News schrieb jetzt dagegen, der chinesische Verhältnis ist schon ziemlich deutlich, dass die mit der Prüfung der Situation beauftragten Regierungsstellen wenig Erfreuliches und wenig Positives herausgefunden haben. Die sozialistische Marktwirtschaft chinesischer Prägung wird mithin vom Geist der globalen Finanzmärkte endlich eingeholt.
Im Gazastreifen gehen mehr und mehr Lichter aus, weil Israel das einzige Elektrizitätswerk in dem abgeriegelten Gebiet nicht mehr mit Diesel beliefert. Die Regierung Olmert reagiert damit auf den Beschuss Südisraels mit Raketen aus dem Gazastreifen und sie macht geltend, die Hamas habe den eigentlichen Notstand selber herbeigeführt. Leidtragende der israelischen Blockade, welche mittlerweile für fast alle Güter gilt, sind die rund 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen. Hilfswerkmitarbeiter sprechen von einer drohenden Katastrophe. Auslandredaktor Robert Stähle.
Es wurde dunkel letzte Nacht in Gazastadt, als das einzige Kraftwerk seinen Betrieb einstellen musste. Mit weitreichenden Folgen, wie Direktor Rafik Maliha gegenüber Al Jazeera erläuterte.
This power plant is serving maybe the main part of Gaza City, including hospitals. We have the main sewage treatment plant. We have water wells.
Ohne Strom funktionierten die Trinkwasserversorgung und die Kläranlage nicht mehr, sagt Maliha, der vor einer unmittelbar bevorstehenden humanitären Krise warnt.
We are facing, I mean, like a humanitarian crisis for that.
Ganz schlimm treffe es die Spitäler, deren Lage schon vor dem Stromunterbruch prekär war, weil dort die Vorräte an Medikamenten sowie Narkose- und Verbandsmaterial als Folge der wochenlangen Abriegelung des Gazastreifens zur Neige gehen würden. Wenn in Bälde jetzt auch noch die spitaleigenen Generatoren abgeschaltet werden müssten, drohe eine Katastrophe, meint der Arzt Medhat Abbas, Leiter des Krisenzentrums im Gesundheitsministerium.
But we have the cancer patients who are deprived of their treatment. We have also the intensive care units, the adult in the other hospitals, and we have also the operation.
Ohne Strom gäbe es keine Therapien mehr für Patienten in der Krebsstation oder in der Intensivpflege oder bei den Frühgeburten. Und man würde auch Operationen nicht mehr durchführen können, schildert Dr. Abbas die dramatische Lage. Für den israelischen Einwand, dass das Kraftwerk im Gazastreifen nur rund 30% des Strombedarfs decke, der restliche Strom aber weiterhin von Israel und Ägypten geliefert werde, dass die Lage also gar nicht so schlimm sei und von der Hamas nur gezielt aufgebauscht werde, für derlei Argumentation hat Khaled Shafi vom UNO-Entwicklungsprogramm UNDP wenig übrig. Was nützen uns Stromlieferungen, wenn wir, was die Israelis doch wüssten, den Strom wegen unserer veralteten Infrastruktur gar nicht verteilen können?
Das Problem ist, dass die elektrische Netz in Gaza ist nicht entwickelt, so dass die Palästinenser können nicht die Strom, die von Israel kommen, auf Krankenhäuser und andere wichtige humanitäre Installationen hinzuführen.
Trotz internationalem Druck hält Israels Premier Olmert an der Blockade fest. Wir werden nicht zulassen, dass die Bevölkerung im Gazastreifen ein, wie er sagte, komfortables Leben führt, während die Bewohner im israelischen Sderot wegen der palästinensischen Qassam-Raketen in Angst und Schrecken leben müssten, meinte der israelische Premier heute. Olmert kann mit dieser Politik der harten Hand auf die breite Unterstützung der Bevölkerung zählen, für die, wie Akiva Eldar von der angesehenen Zeitung Haaretz meint, die Leiden der Bevölkerung im Gazastreifen kein Thema ist.
The problems of the people of Gaza, unfortunately, I'm saying unfortunately, are not on the top of the agenda.
Angesichts der Leiden der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wächst jetzt allerdings der Druck auf Israel. Die Arabische Liga verlangt die sofortige Einberufung des UNO-Sicherheitsrates und die EU fordert Israel heute auf, die kollektive Bestrafung der Palästinenser zu beenden und die Diesellieferungen an das Kraftwerk im Gazastreifen wieder aufzunehmen.
Robert Stähle. Nach Agenturmeldungen, die jetzt eben eintreffen, sagt Verteidigungsminister Ehud Barak, der israelische Verteidigungsminister Israel, wolle die Treibstofflieferungen jetzt wieder zulassen. Diese Meldungen sind jetzt eben dabei, hier einzutreffen. Sie hören Echo der Zeit. Wasserbeschaffung in Spanien, Schweizer Baukunst in Peking und kein Gas auf dem russischen Land. Das sind die weiteren Themen hier. Am 9. März wird in Spanien ein neues Parlament gewählt. Damit ist jetzt die Zeit angebrochen für Bilanzen und Abrechnungen über all die Fragen, welche die spanische Volksseele bewegen. Neben Terror, Wirtschaftslage und dem Massenansturm illegaler Zuwanderer war das, einmal mehr, die jahrelange Dürre. Der ewige Kampf um das knappe Wasser spaltete den Norden und den Süden des Landes schon vor der letzten Wahl 2004 in zwei unversöhnliche Lager. Die Lösung dieses Problems stand deshalb weit oben in der Agenda des damaligen Wahlsiegers Zapatero, und der hat dann auch wirklich etwas unternommen. Allerdings mit einem höchst widersprüchlichen Ergebnis. Alexander Gschwind.
Bis zu 100 Millionen Kubikmeter Wasser wollte die konservative Regierung José María Aznars einst dem Ebro-Fluss im Norden entnehmen und durch einen 300 Kilometer langen Kanal nach Süden leiten, zu den durstigen Obst- und Gemüseplantagen rund um Valencia und Almería. Das größenwahnsinnige Projekt löste vor 10 Jahren einen regelrechten Wasserkrieg aus, der Norden und Süden gegeneinander aufbrachte. In den sonst stramm bürgerlich wählenden Landwirtschaftsgebieten des Ebro-Tals, von den Weinbergen der Rioja über die Gemüsegärten Aragons und Leridas bis ins Delta von Tarragona, verlor Aznars Volkspartei massiv an Stimmen, weit mehr, als sie im wasserarmen Südosten wettzumachen vermochte. Neben dem Schock über die Madrider S-Bahn-Attentate hatte die Schlacht ums Ebro-Wasser jedenfalls großen Anteil an ihrer Niederlage bei der Parlamentswahl vom März 2004. Profitiert davon haben die Sozialisten unter dem amtierenden Regierungschef Zapatero, die Ebro-Anzapfung umgehend stoppten und durch den Neubau von 22 Meerwasserentsalzungsanlagen im trockenen Süden ersetzten. 2/5 davon sind inzwischen in Betrieb mit einer Kapazität von 25 Millionen Kubikmetern pro Jahr. Der Rest geht bis Ende nächsten Jahres ans Netz, womit dann insgesamt 66 Millionen Kubikmeter zusätzliches Süßwasser zur Verfügung stünden. Immerhin 2/3 der Menge, die Aznar aus dem Ebro holen wollte. Wer nun freilich glaubt, damit sei das Grundproblem der spanischen Wasserversorgung gelöst und der ewige Verteilkampf zwischen Nord und Süd beendet, sieht sich getäuscht. Denn inzwischen stöhnt der Norden bereits unter dem 3. trockenen Winter in Folge. Stellenweise verkümmert die stolze Wasserader des Ebro schon zu einem kläglichen Rinnsal. Bringt auch das kommende Frühjahr keine ausgiebigen Regen, drohen den Gemüseplantagen entlang des Flusses empfindliche Ernteverluste und ganz Katalonien mit seiner Millionenmetropole Barcelona akute Wassernot. Mit spürbaren Folgen wohl auch für den Tourismus an der Mittelmeerküste, wo spätestens ab Pfingsten die alljährliche Wasserverschwendung in Swimmingpools und Duschen wieder losgeht. Dafür produzieren die Entsalzungsanlagen im Süden mittlerweile mehr Wasser, als dort gebraucht wird. Die größte von ihnen in Carboneras bei Almería läuft zurzeit nur mit 15% ihrer Jahreskapazität von 4,2 Millionen Kubikmetern, weshalb dort nun eine Betankungsanlage errichtet wird zur Beladung von Schiffen, die das überflüssige Wasser im Notfall wieder nach Norden bringen sollen. Gekostet hat der Aberwitz die spanischen Steuerzahler bisher 2 Milliarden Euro. Ein Bruchteil zwar nur der Ebro-Umleitung, aber auch so noch ein Musterbeispiel für ökopolitischen Populismus und Aktivismus im Buhlen um Wählergunst.
Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind. Dieses Vogelnest wird in nächster Zeit sehr häufig zu sehen sein, am Fernsehen und im Kino. Am Fernseher werden wir das unkonventionell gestaltete Stadion von Peking als Wahrzeichen der Olympischen Spiele immer wieder sehen. Und im Kino werden wir sehen, wie dieses nestförmig aussehende Stadion entstand. Das Basler Architektenteam Herzog de Meuron hat diesen Bau konzipiert. Ein Film zeigt jetzt, wie viel Arbeit, wie viel Diplomatie und strategisches Geschick für die Realisierung dieses Bird's Nest nötig war. Der Film von Christoph Schaub und dem ehemaligen Basler Theaterdirektor Michael Schindhelm wird morgen an den Solothurner Filmtagen gezeigt. Ab Mittwoch läuft er dann im Kino. Deres Filmredaktor Michael Sennhauser.
Bird's Nest, Herzog und de Meuron in China, fängt an mit den denkbar konventionellsten Bildern überhaupt, mit einem Anflug über die chinesische Mauer. Dazu variiert die Musik von Peter Bräker, traditionelle Klänge mit leicht ironischer Färbung. Aber mit diesem täuschend sanften Einstieg nehmen die Filmemacher Christoph Schaub und Michael Schindhelm eigentlich die Arbeitsweise des Architektenduos vorweg. Kontextuelles Bauen nennen Herzog und de Meuron ihre Methode, mit der sie versuchen, ihre Projekte aus dem jeweiligen Umfeld heraus zu entwickeln. Für den Bau des Olympiastadions in Peking hat sich das Büro Herzog und Dömeron im Herbst 2002 beworben, wie etliche andere Star-Architekten auch. Und in diesem Jahr begannen auch die Dreharbeiten zum Film. Der Film wurde zum Langzeitprojekt wie der Bau des Stadions. Für die Filmemacher galt es im Prinzip, die gleichen Hürden zu überwinden, die auch den Architekten zu schaffen machten. Pierre Dömeron drückt das im Film so aus.
Da gibt es extreme Unterschiede zu unserer westlichen Art zu denken. Und da so Stück für Stück das zu erfahren, ist ein großartiges Erlebnis. Und es ist ein persönliches Erlebnis, weil man selber an seine Grenzen kommt, weil das sind extreme Situationen. Und das ist man wieder bei der chinesischen Art, die provozieren einen bis zum geht nicht mehr. Die wollen genau wissen, wie man reagiert. Ist man überhaupt fähig? Ist man überhaupt bereit, so etwas zu machen? Und das wollen die wissen. Die wollen genau wissen, kann er das, will er das?
Herzog und Dömeron wollten und sie konnten. Sie haben den chinesischen Künstler Ai Weiwei und Uli Sik, den ehemaligen Schweizer Botschafter in China, als Berater an Bord geholt und sie haben sich durchgesetzt, jedenfalls mit dem Stadionprojekt. Andere Pläne, wie der Bau eines ganzen Stadtteils in Xinhua, sind Pläne geblieben. Der Film «Bird's Nest» vermittelt einen guten Eindruck von der Arbeitsweise der beiden und von der Situation in China. Da stehen Einstellungen von Menschen im öffentlichen Raum, von tanzenden Paaren in Pärken und auf Plätzen, von Menschen, die öffentlich und gemeinsam Tai Chi üben. Und gleichzeitig erklären die beiden Architekten glaubhaft, wie sie mit ihrem Vogelnest eben einen Teil dieses öffentlichen Raums für die Menschen gestalten wollen. Keinen monumentalen, verschlossenen Repräsentationsbau wollten sie hinstellen. Natürlich steht immer auch die Frage im Raum, wie es moralisch vertretbar sei, im demokratiefernen China zu bauen. Jacques Herzog erklärt dazu im Film:
Man kann aber nicht jetzt als Schweizer verlangen, zuerst bringt mal die Menschenrechte in Ordnung und befreit euch, befreit die Leute, befreit die Presse. Von unserer basisdemokratischen Haltung her, mit dieser langen Geschichte, so ein Riesenreich, macht zuerst eure Hausaufgaben quasi, dann kommen wir zu euch und bauen ein Haus. Das ist eine unglaubliche Arroganz, wenn man so denken würde.
Dass ein Jahrhundertbau wie das Bird's Nest in der Schweiz kaum realisierbar gewesen wäre, liegt dabei auf der Hand. Wiederum Jacques Herzog.
Die Demokratie, wie wir sie in der Schweiz haben, hat ja auch etwas Lähmendes manchmal auf Architekturprojekte, weil Kompetenzen völlig missverstanden werden und dann dazu führen, dass am Schluss gar nichts passiert.
Weder der Film noch die beiden Architekten weichen den heißen Fragen aus. Gleichzeitig aber vermitteln die Filmemacher das packende Bild eines langen, komplizierten Prozesses und am Ende steht über allem die Faszination, welche dieser komplexe Stahl- und Betonbau ausstrahlt. Dieses tatsächlich wie ein einladendes Vogelnest wirkende Stadion. Es ist die größte Stärke dieses Dokumentarfilms, dass es ein Publikum mit scheinbarer Leichtigkeit zu Komplizen macht, indem er Begeisterung und Bedächtigkeit wunderbar ausbalanciert.
Deres Filmredaktor Michael Sennhauser. Es ist 18.34 Uhr, das Echo-Dossier, heute zu Russland, zu dem Land, in welchem Öl und Gas scheinbar wie Milch und Honig fließen. Die Petromilliarden füllen die Staatskasse fast von selber. Umso mehr erstaunt es, dass viele ländliche Gebiete in Russland immer noch ohne Gasversorgung sind, ausgerechnet, aber auch ohne Wasser und Strom. Präsident Putin hatte Abhilfe versprochen, investierte Milliarden in die sogenannte Gasifizierung der Dörfer. Doch bei der Umsetzung hapert es. Zum Beispiel im Westen Russlands, wo Dorfbewohner jahrelang für Gas- und Wasseranschluss kämpften. Die Reportage von Brigitte Zink.
Hochzeitsstimmung in der westrussischen Industriestadt Bryansk. Gleich drei Paare feiern an diesem kalten Wintertag auf dem Leninplatz. Ein Zeichen für den Aufschwung in der Stadt. Die orthodoxe Kirche, das zentrale Theater und Straßencafés erstrahlen in neuem Glanz. Russlands Wirtschaftswachstum macht sich langsam auch in kleineren Städten bemerkbar. Mit einer 500.000 Einwohnern ist Bryansk heute ein modernes Zentrum für Stahl- und Maschinenbau. Doch kaum 50 Kilometer von Bryansk entfernt, zeigt sich ein ganz anderes Russland. Ein Russland, in dem die Zeit seit langem stillzustehen scheint. Unweit der Busstation zweigt von der Hauptstraße ein Feldweg ab und nach einem stündigen Fußmarsch erreichen wir Pschisch, ein Dorf mit einer kleinen orthodoxen Kirche und ein paar Dutzend alten Häusern, von Wind und Schneelast in den letzten Jahrzehnten schiefgedrückt, morsch das Holz und behelfsmäßig geflickt die Dächer. Würden nicht weiter entfernt die Hunde angeben, käme niemand auf die Idee, dass hier noch 20 Menschen leben. Hinter der Kirche treffen wir auf ein paar Rentnerinnen und Rentner, die beim einzigen Ziehbrunnen Wasser heraufpumpen. Ja, Wasser holen wir beim Brunnen, jeden Tag. In den Häusern selber gibt's keinen Anschluss für fließendes Wasser, sagt der Jüngste von ihnen. Und Gas? Nein, praktisch niemand habe eine Gasleitung im Haus, ergänzt ein anderer. Nur die Kirche verfügt über einen Gasanschluss. Und dort drüben, der Neureiche aus Briansk, der hat jetzt seine Datscha hier. Der hat auch Gas im Haus.
Zentrale Trasse, надо тянуть до своего дома самому.
Eine zentrale Gasleitung gibt es schon, aber den Anschluss zum Haus müssen wir selber finanzieren, sagt eine ältere Frau. Aber dies liege für die meisten Rentnerinnen und Rentner schlicht nicht drin, sagt sie. Der Einwand, dass die russische Regierung unter Präsident Putin eine lückenlose Gasversorgung der Dörfer zum nationalen Projekt mit höchster Priorität erklärt hat, dieser Einwand entlockt der kleinen Gruppe von Alten bloß einen Lacher.
Ja, ну какой у нас проект? А что, какой у нас тут нацпроект? Да, еще мы что-то получать.
Welche Nazprojekte meinen Sie denn genau? Nazprojekte, das ist ja zum Lachen. Jedenfalls spüre man hier gar nichts davon, sagt er. Tatsache ist, Präsident Putin hat die Grundversorgung mit Gas und Wasser zur Chefsache erklärt. Jedes Jahr werden Milliarden investiert, 43 waren es allein im letzten Jahr. Das Geld soll vor allem älteren Dorfbewohnern zukommen, die sich einen kostenpflichtigen Gasanschluss zum Haus nicht leisten können. Doch ebenso ist Fakt, in über 50% der russischen Dörfer gibt es immer noch keinen Anschluss ans Gasnetz. Der russische Vizepremier Dmitri Medvedev, gleichzeitig Gazprom-Vorsitzender und aussichtsreichster Kandidat für Putins Nachfolge, hat öffentlich Verzögerungen eingeräumt und den lokalen Behörden Sabotage vorgeworfen. Damit liegt er wohl gar nicht so falsch, wie das Beispiel im Dorf Mikuliva zeigt. Wir besuchen Lyudmila Kimonovna. Die 57-jährige pensionierte Ingenieurin ist blitzgescheit und gilt im Dorf als Jeanne d'Arc von Mikuliva. Mit viel Mut und rhetorischem Talent hat sie für die 200-köpfige Bevölkerung den Kampf um Gas und fließendes Wasser geführt. Begonnen habe das Ganze in den chaotischen 90er Jahren mit unzähligen Behördengängen, mit Briefen an die Gemeindeverwaltung und sogar an den regionalen Bürgermeister, erzählt Lyudmila. Aber genützt hat alles nichts. Wir erhielten eine belanglose oder gar keine Antwort. Jahrelang ging das so, bis ich nach 8 Jahren damit drohte, sämtliche Bewohner würden die Hauptstraße an die Grenze ins weißrussische Witebsk blockieren. Die Drohung allein wirkte. Kimonovna glaubt, dass der damals frisch gewählte Bürgermeister noch unerfahren war und sich von den Unterschriften der widerstandswilligen Dorfbewohner beeindrucken ließ. Mit dem Bau der Gasleitung sei dann zügig vorangemacht worden, doch was die Wasserfassung betraf, außer Spesen nichts gewesen. Erst als die Medien auf die resistenten Dörfler aufmerksam wurden und scharenweise anreisten, habe die Lokalverwaltung ein Trinkwasserloch graben lassen. Doch das Wasser, exakt am Ort gefasst, wo sich jahrzehntelang die Schulhaustoilette befunden hatte, sei untrinkbar gewesen.
Nitrate превышали, жидкость превышала, мутность в 20 раз.
Staatliche Analysen aus dem eigenen Sack bezahlt hätten ergeben, dass die Grenzwerte für Nitrat und Kolibakterien um das 20-fache überschritten waren und das Wasser als gesundheitsgefährdend eingestuft wurde, erzählt Lyudmila. Doch nichts sei geschehen. Sie habe dem Gouverneur in Bryansk und sogar Putin geschrieben, ergebnislos. Und schließlich habe sie mit Hilfe eines Juristen die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Erst diese habe dann die Behörden dazu verdonnert, endlich eine Wasserfassung an einem unbedenklichen Ort zu bauen. Heute hat Mikuliwa eine zentrale Wasserstelle, doch über fließendes Wasser verfügen trotzdem nur die wenigsten Häuser, der Anschluss ist schlicht zu teuer. Zynismus und Schlamperei der Behörden, das bringe sie auf die Palme, sagt Ljudmila Kimanowna. Noch mehr aber, dass die von Putin in Aussicht gestellte finanzielle Unterstützung für Rentner in irgendwelchen Kanälen korrupter Lokalfürsten verschwinde. Seit den chaotischen 90er Jahren sind Leute an die Macht gekommen, die einzig darauf aus sind, sich auf Kosten des Volkes zu bereichern. Und niemand tut etwas dagegen, klagt Kimanowna. Der pensionierten Ingenieurin ist auch klar, dass viele Dörfer in Russland überaltert sind und die Menschen dorthin ziehen, wo es Arbeit und fließendes Wasser gibt. Dennoch müsse der russische Staat die Grundversorgung sicherstellen und verhindern, dass korrupte Lokalverwaltungen diese Bemühungen hintertrieben. Weil es aber seit Jahren keine zuverlässige Kontrollbehörde mehr gebe, glaube sie auch nicht an den Erfolg von Putins sogenannten Nationalprojekten. Kimanowna führt uns aus ihrem Garten hinaus auf eine kleine Anhöhe, von wo man über weite Felder Richtung Westen blickt. Es ist der Ort, wo Russlands größte Gasleitung Gas in den Westen transportiert. Und Lyudmila sagt mit leicht bitterem Unterton: Da sitzen wir auf Russlands ältester Gasleitung, die seit Jahren dem Westen zuverlässig Gas beschert. Und trotzdem haben viele von uns noch immer kein Gas im Haus.
Das war eine Reportage von Auslandredaktorin Brigitte Zink aus Westrussland. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.